Attention.
Das? Ist Euro Fast Daily, der Versuch einer Extravaganza von Sportradio360.de zum Schienenspektakel des Jahres in Deutschland.
Bierhoff, ganz nah bei ihm, Kadlitz. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Haben Kylian Mbappé und Co. ihren eigenen TGV mitgebracht? Trifft Lokführer İlkay Gündoğan alle Weichen zwischen Herzogenaurach und Stuttgart? Und wer zum Teufel hat den ganzen Fußballmillionarios eigentlich das Deutschland-Ticket geschenkt?
The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
Eurofast Daily von Sportradio360.de. Jetzt!
Ja, der zweite Tag der Fußball-Europameisterschaft ist in the books und wir legen an diesem Abend los mit Andreas Renner und mit Oliver Fasnacht. Und Oliver, Tippspiel mit meinen Schülern und ich bin absolut begeistert gewesen, dass die Schweizer die Ungarn geschlagen haben, weil ich natürlich gedacht hätte, ich habe natürlich auf die Schweiz gegen Ungarn gesetzt und schaue dann in diesem Tippspiel nach und ich trottel, hab tatsächlich 1-1 getippt. Wahnsinn. Oliver, wie weit waren denn die Serben waren denn die Ungarn von diesem Unentschieden tatsächlich entfernt?
Ja, warst du ziemlich weit entfernt. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte warst du da wirklich weit entfernt, denn das war eine richtig starke Leistung von der Nazi, wie sie ja genannt werden, die Schweizer Nationalmannschaft. Weil Murat Yakin etwas gemacht hat, womit keiner rechnen durfte. Also zum einen hat er mal Shaqiri draußen gelassen, aber der ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Joker-Spieler. Guter Spieler für Einwechslungen. Heute ist er gar nicht gekommen. Aber er hat sich gedacht, ich nehme mal den Dua vorne in den Sturm rein und stelle Ebischer von Bologna auf die linke Seite. Das ist überhaupt nicht seine Position normalerweise. Und selbst der ungarische Coach hat danach gesagt, Marco Rossi, also er wurde auf dem falschen Fuß erwischt und sagte, in der ersten Hälfte hatten wir den Salat, wortwörtlich, naja, er hat es wahrscheinlich nicht genauso gesagt, aber so klang es jedenfalls. Und ich habe mir das Spiel bei den Schweizern angesehen auch, beim Schweizer Fernsehen, und ich muss sagen, wow, also die haben 30 Minuten nur über diese Umstellungen von Yakin gesprochen, haben ihn dann natürlich gelobt für der große Taktikfuchs, ja. Ist immer die Frage, bist du Fuchs oder bist du, weiß nicht, Dachs im Bau oder sowas, wenn es nicht klappt. Also es war super, hat toll funktioniert. Die Schweizer mit einer fantastischen Unterstützung, da sind etwa 20.000 in Köln und das hat man gemerkt, da war eine Riesenenergie und von Ungarn relativ wenig zu sehen. Und dann in der zweiten Hälfte, wo hat dann der Kommentator vom Schweizer Fernsehen an das Rumänien-Spiel erinnert, und hat damit wahrscheinlich fast etwas verschrien, denn bei Rumänien gegen Rumänien haben sie auch 2-0 geführt, sehr überlegen. Und am Ende war es noch ein 2-2 und es wurde dann tatsächlich ein bisschen mehr von Ungarn. Und da warst du dann mit deinem 1-1, wärst du gar nicht mehr so weit weg gewesen. Aber man muss sagen, am Ende ist das ein auf jeden Fall verdienter Sieg der Schweizer gewesen. Und also wirklich stark, taktisch stark. Sehr, sehr viel Energie, eine Menge Power, tolle Zweikämpfe, sehr hart in der Zweikampfführung, dazu aber auch feines Kurzpassspiel, tolle Steckpässe, tolles Spiel ohne Ball, also ein sehr gelungener Auftakt der Schweizer.
Was, Andreas, auch wenn wir beide das Spiel nicht gesehen haben, aus unterschiedlichen Gründen, keine Überraschung ist, weil, also für mich zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist meine Frage dann, weil die Schweizer ja bei Großereignissen mindestens unangenehm, aber meistens sehr, sehr gut sind. Vergessen wir nicht, bei der letzten Europameisterschaft haben sie die Franzosen rausgeschmissen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Mannschaft, die immer gefährlich ist. Es ist eine gute Mannschaft, die sehr viele Spieler hat, die in den europäischen Top-Ligen spielen. Und die allermeisten davon haben zumindest schon mal in Deutschland gespielt. Das kommt auch noch dazu. Also wir kennen ja auch viele von den Spielern. Was ich halt sagen würde, was bei denen fehlt, ist zu diesem grundsätzlichen Fundament sehr hoher Qualität. Es fehlen so zwei, drei Unterschiedsspieler, die manche andere Mannschaften haben. Also so das gewisse Etwas, das Besondere. Deswegen sind die Schweizer schon auch ein Team, bei denen ich glaube, die müssen immer mehr über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen, weil sie schon ein paar individuell gute Spieler haben, aber halt keine wirklichen Topstars, von denen man sagen würde, da ist jetzt die Möglichkeit, dass die irgendwann nach einer Entwicklung mal Weltklasse sind oder so. Das ist das, was bei ihnen halt immer noch fehlt. Und aber um diese Probleme arbeiten sie herum und haben dann eben trotzdem immer wieder gute Teams mit dabei. Das heißt aber auch, wenn du diese individuelle Klasse auf dem absoluten Top-Niveau dann nicht hast, dann ist halt meistens Viertelfinale oder sowas das Höchste der Gefühle, aber da sind sie ja regelmäßig mit dabei und ich finde, da machen die halt aus dem, was sie haben, schon sehr viel. Aber es ist halt schon auch eine gewisse Grenze da.
Ja, Xhaka siehst du halt auch. Granit Xhaka natürlich spielt ja auch in der Schweizer Nationalmannschaft sehr stark und wird gesucht. Aber man merkt natürlich, dass alles, was um ihn herum in Leverkusen spielt, ihn natürlich auch nochmal stärker macht und umgekehrt zwar auch. Aber das ist so einer, Andreas, an den du jetzt so ein bisschen vielleicht erinnerst. Das ist so, würde ich mal sagen, der Topstar des Schweizer Teams. Aber er allein kann es natürlich nicht richten. Deswegen ist völlig richtig, die sind über eine große Geschlossenheit gekommen. Diese Erfahrung ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Sie haben im Sommer hinten im Tor, also auch noch einer, der auch noch mal ein Garant sein kann mit seinen Paraden. Und so ist das aber ein ganz gutes Team. Und heute habe ich mir, gestern war es, ne? Ja, das Eröffnungsspiel, habe ich mir noch gedacht, ja, also kein Team wird so schlecht spielen gegen uns wie die Schotten. Die es, glaube ich, einfach falsch gespielt haben.
Aber du traust es den Ungarn zu, Oliver.
Und jetzt kommen die Ungarn. Und da sage ich mal, die Ungarn haben heute auch, die Ungarn waren heute überrascht von der Aktivität der Schweiz. Die Schweiz war von Anfang an, hat das sehr dominant gespielt und man hat ja schon auch ein bisschen damit rechnen können, dass die Schweizer vielleicht sogar erstmal ein klein wenig passiver spielen, ein bisschen mehr sich sortieren, ein bisschen mehr auch vielleicht auch auf Konter setzen, aber gar nicht. Und das hat die Ungarn heute überrascht, die total zurückhaltend gespielt haben. Und wenn sie so natürlich die Ungarn gegen Deutschland spielen, dann kann ich sagen, dann werden sie genauso schlecht spielen wie die Schotten.
Das wird dann das nächste Gruppenspiel sein. Die Schweizer treffen auf Schottland am Mittwoch, wenn ich das richtig auf den Zettel habe. Wir gehen eins weiter, Andreas. 18 Uhr, Olympiastadion Berlin. Ich sage ganz offen, ich mag die Kroaten im Grunde genommen. Also wenn sie nicht gerade gegen Spanien oder Österreich spielen, dann drücke ich ihnen sogar die Daumen. Aber ich war erstaunt, fast ein kleines bisschen erschreckt, wie lahm die Kroaten verteidigt haben, weil Kroatien immer extrem lästig, fand ich, verteidigt. Also keinen Zentimeter verschenkt, nicht ganz wie die Italiener in ihren besten Zeiten, aber das hat mir heute gefehlt, also gerade dieses erste Tor. Natürlich war es ein wunderbarer Pass in die Mitte, aber dass einer kroatischen Mannschaft so etwas passiert, beim zweiten Tor ja fast dasselbe, der macht zwei Haken im Strafraum. Ich war negativ überrascht von den Kroaten, Andreas. Wie ging es dir?
Ja, also die Tore für die Spanier waren auf jeden Fall zu billig. Das ist ja das große Problem bei diesem ersten Tor ist, das ist ein flacher Pass aus der eigenen Hälfte durch die Mitte direkt aufs Tor zu. Und den direkten Weg zum Tor muss man ja immer als allererstes verteidigen. Also es ist immer der Super-GAU, wenn der Gegner einfach frei durch die Mitte laufen kann. Und da sind halt zwei Probleme in diesem Fall. Zum einen, die Innenverteidiger stehen zu weit auseinander. Deswegen kommen sie nicht mehr schnell genug zusammen, um den Passweg zuzustellen. Und dann muss natürlich auch der Passgeber attackiert werden, was auch nicht passiert ist. Also das war schon ganz bitter. Das zweite war ein bisschen andere Situation, weil da war ja erstmal der lange Ball auf dem Flügel auf Jamal, der Dribbling versucht hat, abgebrochen hat. Und dann haben sie es halt nochmal versucht mit ein bisschen Kombinationsspiel. Und dann war es eine gute Einzelaktion von Ruiz. Ja. Aber es war halt... Das waren halt so zwei Situationen, die sicher aus Sicht von Kroatien vermeidbar waren. Deswegen wurde das Ergebnis dann am Ende so deutlich, weil jetzt mal im Vergleich zu dem Spiel Deutschland gegen Schottland oder jetzt auch, da reden wir dann sicher gleich auch drüber, das Italien-Spiel. Also so weit weg habe ich die Kroaten nicht gesehen vom jeweiligen Gegner. Die haben schon phasenweise ganz passabel mitgespielt, aber der entscheidende Unterschied war, also sie haben defensiv die Fehler gemacht und sie haben eben auch nicht die Qualität vorne gehabt, um tatsächlich klare Torchancen rauszuspielen oder eine nennenswerte Anzahl an klaren Torchancen rauszuspielen. So müsste man es ja eher sagen.
Oliver, dein Verdikt. Zunächst mal zu den Kroaten.
Also die Kroaten sind aus meiner Sicht auch unter Wert geschlagen worden. Schließe mich da an. Ich denke, ist auch dein Eindruck gewesen, Jens. Dieses 3-0 ist mir auch zu hoch und auch die Tore, wie Andreas schon sagte, wirklich sehr billig. Ist aber ganz interessant, weil die Kroaten tatsächlich manchmal ein Problem haben, die Mitte wirklich zuzumachen. Also so in der Mitte sind sie echt anfällig. Ich glaube, da hat Luis de la Fuente ganz gut gescoutet, hat ganz gut das Ganze gescreent. Und tatsächlich gab es natürlich auch Situationen, in denen sie mal eine Abschlusschance hatten, aber dann jetzt auch nicht gerade so wahnsinnig viel daraus gemacht haben, weil immerhin sind ja auch 16 Schüsse, nicht Schüsse aufs Tor, aber 16 Schüsse gab es ja immerhin auch von Kroatien. Das ist nicht irgendwie dramatisch viele großartige Chancen, aber die sie hatten, die hätten sie besser ausspielen müssen. Da hatten sie natürlich noch diese Elfmeternummer. Weiß nicht, ob das dann so wahnsinnig viel noch ändert. Das ist immer ein bisschen Spekulation und ein bisschen Theorie. Aber das war jetzt auch nicht gerade so glücklich. Ich glaube, das ganze Spiel ist einfach nicht so glücklich für die Kroaten verlaufen. Was mir aber bei den Kroaten heute wirklich gefehlt hat, war irgendwie eine Ausstrahlung. Das war, ich weiß auch nicht, die so leichte Tore kommen mir auch oft zustande, leichte Gegentore aufgrund von Unkonzentriertheiten oder einer fehlenden Stabilität, auch so jedes einzelnen. Und ich hatte den Eindruck, dass auch der Respekt vor den Spaniern ein bisschen zu groß war. Und dann konnte Spanien einfach relativ einfach spielen.
Und ausnahmsweise mal, ich sag's gerne und auch hier, ich mag die Spanier grundsätzlich seit vielen, vielen Jahren. Aber endlich mal Spanien effizient auch. Das ist ja ganz selten der Fall gewesen, dass die Spanier haben sich immer wunderbar vorgespielt bis zum Strafraum, Andreas, aber heute haben sie auch mal den Ball ins Tor geschossen. Es ist ein feiner Unterschied.
Also ja, wir dürfen natürlich trotzdem bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass wenn wir über Ausnutzen von Torchancen und Effizienz vom gegnerischen Tor reden, wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass da der Zufall auch eine Rolle spielt. Das heißt, aus einem Spiel jetzt den Schluss zu ziehen, dass die Spanier jetzt auf einmal wesentlich effizienter sind als in der Vergangenheit, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Da müsste man dann schon ein paar mehr Daten haben und ein paar mehr Spiele abwarten, um zu gucken, ob das dann tatsächlich auch so bleibt. Das kann halt auch immer mal passieren, dass man ein Spiel hat, wo der erste Schuss reingeht und dann der zweite auch noch und dann sieht man super souverän aus und in anderen Spielen funktioniert es nicht und wird dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde nervös und weil es vorne nicht läuft. Deswegen diese allumfassenden Statements traue ich mich jetzt nach einem Spiel nicht zu machen. Wie gesagt, es war ja jetzt dann auch ein Spiel, in dem die ersten beiden Tore so gefallen sind, wo ich dann sagen würde, gegen einen besseren Gegner schießen sie die Tore wahrscheinlich nicht, weil die das besser verteidigen. Und deswegen, das ist eine gute Fußballmannschaft, die haben viele individuelle Qualität. Das ist schon auch toll, gerade auf dem Flügel mit Jamal und mit Williams haben sie Spieler, die auch ein bisschen mehr Direktheit einbringen, als das vielleicht in der Vergangenheit bei Spanien der Fall war. Es ist natürlich nicht mehr das an Barcelona angelehnte Kurzpassspiel auf die gleiche Art. Da ist dann doch schon ein bisschen mehr Zug zum Tor drin. Und das kann schon gut sein, dass sich das dann irgendwann mal positiv auswirkt. In deinem Sinne, Jens, weil du willst ja, dass sie direkt aufs Tor schießen und dann häufiger aufs Tor schießen.
Am besten sogar rein, ja.
Aber das klappt halt auch nicht immer. Nur was sie dann halt damit abgeben, ist halt ein bisschen die Kontrolle, die sie mit diesem Ballbesitz-Fußball halt immer hatten. Da kann man sich dann drüber beschweren, dass die nicht so viele Torchancen rausgespielt haben, aber der Gegner hat einen Ball nicht gehabt, der hatte dann gar keine. Und damit haben sie zum Beispiel 2 Finals gegen Deutschland gewonnen. Ne?
Ein Halbfinale und ein Finale, oder? Halbfinale war es in Südafrika und Finale in Wien. Oder gab es noch ein zweites Finale? Auch möglich. Alles ist möglich. Oliver, haben denn die Spanier diese Unterschiedsspieler? Andreas hat ja schon 2 genannt, also Yamal für sein Alter. Es ist bemerkenswert, aber ich habe da meinem Sohn auch geschrieben, er muss halt auch ins Tor schießen, irgendwann mal, finde ich. Also immer nur diese Dribblings, ist großartig, aber es ist dann aus seinen Dribblings gar nicht mal so viel entstanden.
Naja, Moment, ne? Also das war die Vorarbeit für das Tor von Ruiz, ja? Mhm. Und die Flanke zum 3-0 hat er auch gegeben. Also
okay,
du verlangst
okay,
jetzt arg
okay.
viel.
Ja. Okay. Oliver.
Ja gut, also wenn du Rodri siehst zum Beispiel, denke ich mal, das ist schon ein Spieler, der unglaublich wichtig ist für dieses gesamte Konstrukt. Und ansonsten hast du halt auch, also ich kann mir noch kein richtiges Urteil über die Spanier erlauben, bin ich auch ganz offen. Vielleicht bin ich auch einfach, habe ich nicht richtig hingeguckt, aber das muss sich alles erstmal zeigen, wenn sie mehr unter Druck geraten. Ich bin auch der Meinung, klar, so ein Morata, man kennt die, es ist ja klar, aber wie funktioniert das zusammen? Und wie funktioniert dieses Zusammenspiel aus etwas erfahreneren oder auch sehr erfahrenen Spielern und diesen jungen Spielern? Und bei Luis de la Fuente ist es ja nun so, dass er ja aus dem Juniorenfußball kommt. Also auch einer ist, der ein gutes Auge hat für Talente, Talente gefördert hat, Talente ausgebildet hat und einige halt entsprechend auch schon früher im Übrigen auch von den Erfahreneren schon länger kennt. Das ist sicherlich hilfreich, aber auch du hast es ja gerade gesagt, Jens, das ist ja auch nicht mehr dieses typische, oder was heißt typisch, aber es ist halt eine andere Art von spanischem Fußball, den ich erstmal ganz, ganz gut finde, weil es eben nicht so vorhersehbar ist, aber ganz klar, wie Andreas sagt, das fehlt die Kontrolle durch diese nicht vorhandenen Ballbesitz, den sie immer wieder versuchen zu erzwingen und herzustellen, Passkontrolle und ähnliches. Und deshalb glaube ich, dieses Spiel ist eine Überbewertung der Spanier, das 3:0 gegen Kroatien. Und wir werden im Laufe des Turniers erst sehen, tatsächlich, wie gut sie sind, wenn sie unter großen Druck gesetzt werden, wenn sie einen Gegner bekommen, der auch taktisch gut eingestellt ist auf das, was die Spanier spielen und der vielleicht ein paar Schlüsselspieler rausnehmen kann, wenn ihnen nicht sofort ein so leichtes Tor wie dieses 1:0 und dann auch das 2:0 gelingt, denn das war ein idealer Spielfilm für Spanien. Und das schaue ich mir alles in aller Ruhe an. Im Moment würde ich sie noch weder auf der Liste weiter nach oben setzen, als ich sie habe, noch weiter nach unten. Also ist klar, das auch nicht. Und bei Kroatien denke ich, mal irgendwie kommt ja eh fast jeder weiter. Die werden das schon irgendwie schaffen.
Tja, ich habe sie auf meiner Liste im Halbfinale. Ich weiß auch nicht, warum die Spanier. Ich hätte eigentlich vor dem Spiel gedacht, ich habe Kroatien schon wieder unterschätzt, aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber Andreas, wenn Oliver sagt, er kann sich noch kein Bild drüber machen, so richtig, dann sind wir schon fast beim Football, beim Overreaction Monday und dabei haben wir erst Samstag. Wahnsinn.
Ja, aber es ist der erste Spieltag und der Overreaction Monday gibt's ja immer nach dem ersten Spieltag, ja. Weil man dann nämlich nach all der Vorbereitung und nach all den Theorien zum ersten Mal die Praxis auf dem Platz sieht und dann meint, das, was man jetzt gesehen hat, ist das, was man für den Rest der Saison oder in dem Fall den Rest des Turniers sehen wird. Und das ist halt nicht so.
Okay, kannte ich auch noch nicht Overreaction Monday, aber ich bin auch kein Football-Experte und auch kein Fan. Deswegen, aber schön, gefällt mir.
Naja. So, einen haben wir noch.
Da kommen wir ja noch ein Overreaction, gab es ja auch ein Overreaction Friday möglicherweise, aber da kommen wir gerade vielleicht noch dazu.
Ja, das schauen wir mal. Aber jetzt wollen wir noch ganz schnell, oder nicht ganz schnell, wir wollen noch nach Dortmund schauen, wo ja schon vor dem Spiel die vielen Meldungen, die ihr zum Glück nicht verfolgt in Social Media oder vielleicht doch, also Oliver, du glaube ich nicht, hoffe ich zumindest nicht, aber Albanien hat die Stadt mehr oder minder eingenommen, das hat man dann auch im Stadion gemerkt, dann schießen die nach einer Minute das 1:0. Was ist dann passiert? Oliver, haben sich
dann, dann hat mir Overreaction Jens sofort eine SMS geschickt,
echt?
Um mich darauf hinzuweisen, dass er ja schon die ganze Zeit gesagt hätte und so weiter.
Ah, okay. Und dann hat Underreaction Andreas, hat dann Jens geschrieben, wie steht's denn jetzt kurz vor Ende, nee, oder?
Ich hab ihm geschrieben, wir reden am Schluss direkt danach, ja, genau, als es noch 1-0 für die anderen stand.
Ja, genau. Ja, aber was ist dann passiert? Ja, aber ich meine, frag doch lieber, was ist passiert bei dem 0-1? Also, das ist doch ein Wahnsinn, so ein Einwurf, diese Abstimmung da hinten, dieser Fehler. Also, das war einfach ein Geschenk an die vielen Albanerinnen und Albaner, die in diesem Stadion waren, auch wenn die Italiener das nicht wollten, sicherlich. Aber das ist passiert. Was aber ansonsten passiert ist, ist eine italienische Mannschaft, die einfach zu bräsig, sage ich mal, mit dem 2-1 umgegangen ist und natürlich die bessere Mannschaft ist. Und da sollte man jetzt Albanien auch nicht irgendwie groß hochjubeln. Das ist eine feine Geschichte und die nimmt ihnen keiner. Ich finde zwar auch ein toller Auftritt, aber das Spiel muss natürlich Italien gewinnen. Und sie müssen nach einem 2-1 nachsetzen, auf ein 3-1, auf ein 4-1 gehen. Das war mir viel zu wenig. Und ich habe auch nicht unbedingt den Eindruck, als hätte Luciano Spalletti so eine ganz klare Idee von seiner Elf, wie er sie gerne hätte. Ich finde zum Beispiel, dass Cristante einer ist, den würde ich eigentlich immer in die Startelf bringen. Und zwar nicht, wie man immer wieder von auch dann hören kann, jetzt wird's defensiver. Also das stimmt ja nicht. Cristante, ja klar, hat er eine defensive Aufgabe. Aber jeder, der Roma-Spiele sieht, weiß, dass Cristante unglaublich gefährlich auch im Abschluss sein kann, vor dem Strafraum des Gegners. Dazu ein wahnsinniger Abräumer ist, der eine Physis dagegen bringt, egal wie das andere Team heißt, das auf der anderen Seite ist. Also das ist für mich eigentlich ein Startelf-Spieler. Aber ja, und ansonsten muss erstmal warm werden, glaube ich, mit dieser Mannschaft Italiens. Ich weiß ja nicht, Andreas, du siehst ja auch sehr viel und kommentierst ja auch Serie A. Was sagst du denn zu diesem Aufgebot?
Also ich würde jetzt mal als allererstes sagen, dass mir heute die Leistung gut gefallen hat. Also vor allen Dingen die Dominanz des Auftrittes über weite Strecken, dass sie in der zweiten Halbzeit vielleicht mit dominieren, ohne tatsächlich allzu intensiv aufs dritte Tor spielen, vielleicht mit ein bisschen zu wenig zufrieden waren, da wär ich dann bei dir. Was mir zum Beispiel gut gefallen hat, war, wie sich Scamacca ins Aufbauspiel eingebracht hat, dass der nämlich von der Mittelstürmerposition eigentlich so auf eine Zehnerposition zurückgefallen ist und dann versucht hat, Chiesa und Fratesi im Kombinationsspiel in den Strafraum zu schicken. Da waren ein paar super Aktionen mit dabei, die ich so von ihm auch in der Liga noch nicht gesehen habe. Was jetzt die Aufstellung der Mannschaft angeht, ich meine, sie haben in der Defensive ein paar Verletzungsprobleme, wo vielleicht nicht die 1A-Besetzung jetzt mit dabei ist, mit den Verletzungen von Scalvini und vielleicht auch von Acerbi. Ansonsten ist das, also ich habe kein Problem damit. Das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, tatsächlich sehr viel offensive Qualität hat. Ob das gegen stärkere Mannschaften dann genauso gut aussieht wie heute, ist immer die große Frage. Aber die haben Barella, das ist ein überragender Spieler. Jorginho ist der Mann, der ihm dann so ein bisschen defensiv den Rücken frei hält. Und vorne mit Fratesi, Pellegrini und Chiesa kann ich sehr gut leben. Chiesa ist halt einer, das wissen wir ja aus der Serie A, der hat bei der letzten Europameisterschaft super Leistung gebracht. Der kann auch bei Juventus Turin ein Spiel im Alleingang gewinnen, aber er hat halt auch manchmal Tage, wo er unbedingt will und sich 23 Mal festdribbelt. Das passiert bei ihm halt auch. Ja, und dann das wäre dann der Tag, wo man ihn vielleicht in der 55. Minute auswechseln sollte.
Und jetzt, wie hat dir Italien gefallen?
Naja, also in der ersten Hälfte haben sie mir gut gefallen eigentlich, weil sich dann nicht aus der Ruhe hat bringen lassen. Wir haben manche Pässe, gerade auch von Jorginho, die Flachpässe, wo er wirklich, jetzt sage ich es auch schon, ich mag es nicht, wenn es die Kommentatoren sagen, aber wo er zwischen die Linien gespielt hat und plötzlich war da so viel Platz dann für das italienische Mittelfeld, das hat mir okay gefallen. Aber ich finde, das, was Andreas vorhin über die Schweizer gesagt hat und Thomas Hitzlsperger und Tom Bartels haben es in der ARD ja auch im Grunde genommen gesagt, es fehlt halt auch da, Chiesa hin, Barella her, es fehlen halt daher die Unterschiedsspieler. Und wenn von stärkeren Mannschaften die Rede ist, wer ist denn das überhaupt, diese stärkeren Mannschaften? Also Unterschiedsspieler, dass Frankreich Unterschiedsspieler
Frankreich
hat.
Frankreich und England.
Und England, genau. Aber hat, und jetzt schließen wir den Bogen, weil ich glaube, Oliver möchte noch etwas auch zum glorreichen deutschen Team sagen. Hat Deutschland diese Unterschiedsspieler? Jein. Oder ja oder nein, oder?
Also ich muss mir jetzt auch nicht irgendwie, ich möchte jetzt auch nicht deinen Plan durcheinander bringen. Ich dachte, dass wir sowieso in einer ersten Daily-Ausgabe auch über gestern sprechen, aber es muss nicht sein. Also muss es nicht sein. Ich finde, dass das Spiel gestern auch überhaupt nicht genau Aufschluss darüber gibt, wie stark wir wirklich sind oder Deutschland wirklich ist. Deswegen, man kann jetzt sagen, haben wir Unterschiedsspieler. Wenn man das möchte, dann werden sicher einige sagen, Groß ist im Mittelfeld eine Art von Unterschiedsspieler. Natürlich sprechen wir über Wirtz als einen möglichen Unterschiedsspieler und Musiala ist ein möglicher Unterschiedsspieler. Aber die muss man natürlich auch spielen lassen, damit sie diese Unterschiedsspieler sind. Und für mich ist ein Unterschiedsspieler nicht einer, der bei schönem Wetter tollen Fußball spielt, sondern einer, der in einer Situation, in der es nicht so gut funktioniert, in der vielleicht nicht so die Mannschaft nicht so gut reinkommt, in der man jemanden braucht, der eben genau das, diesen Unterschied macht. Und da würde ich jetzt auch nochmal ein Fragezeichen dahinter stellen, ob die schon so weit sind, Musiala und Wirtz Unterschiedsspieler zu sein. Ich habe meine Zweifel.
Ich glaube, wir sind jetzt dann langsam an dem Punkt, an dem wir uns mal überlegen müssen, wie wir den Begriff Unterschiedsspieler definieren.
Ja,
bevor wir festlegen können, ob wir uns darauf einigen können, wie wir die Leute sehen.
Ich habe es ja gerade schon gesagt.
Es ist, ist natürlich kompliziert. Das sind Spieler, die den Unterschied machen können. Aber kein Fußballspieler wird immer und in jedem Spiel den Unterschied machen. Nicht mal Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Aber wie gesagt, ich meine, bei Italien glaube ich halt schon, dass Barella und Chiesa die zwei sind, die ich so gut sehe, ne? Von denen ich sage, das sind potenziell überragende Spieler, die ein Spiel auch mal im Alleingang gewinnen können. Und bei Deutschland, ich denke, Musiala und Wirtz sind ja die, über die alle reden. Mir fällt dann halt einer ein, der leider im letzten halben Jahr ziemlich viel verletzt war, aber vorher gezeigt hat, dass er das sein kann und das Talent hat er schon immer gehabt, nämlich Leroy Sané. Ist für mich von den Anlagen her sogar der potenziell beste deutsche Spieler und potenziell ist das entscheidende Wort. Er kann das sein und ich glaube, er war es beim FC Bayern in der Saison, in der Hinrunde tatsächlich auch, aber in der Rückrunde hat er halt diese lästige Schambeinverletzung gehabt. Da muss man mal gucken, ob er darüber hinwegkommt, jetzt rechtzeitig bei diesem Turnier, um da eine tragende Rolle zu spielen.
Ja. So, lasset uns schließen mit der Vorschau auf den morgigen Tag. Wir wollen das Daily. Wir sind ja schon knapp eine halbe Stunde unterwegs. Wir machen es wieder so. Oliver, ich habe gestern schon mit Markus Gaub und mit Andreas gesprochen. Da haben wir für heute vorhergesagt. Ich bin bei allen Spielen richtig gelegen. Das muss uns allen klar sein. Nein, ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gestern getippt habe. Aber für morgen einfacher Ergebnistipp.
Der Producer hat aus Prinzip immer recht.
Hat immer recht, ja. Also,
ach so, ja.
Okay. Es geht los. Es geht los, ja, es geht los mit einem Spiel aus der Österreich-Gruppe, was ich absurd finde, weil das zweite Spiel der Österreich-Gruppe, da sind dann insgesamt vier Spiele dazwischen, ist egal. Polen gegen Niederlande, Andreas?
Bei den Niederlanden fehlen halt ein paar echt gute Spieler, die wehtun. Die Polen haben aber auch nicht so grandios gespielt zuletzt. Also naja, sagen wir mal 2-1 für die Holländer.
Oliver?
Polen, Niederlande 1-3. Also 3-1 für Niederlande,
ja, wenn du schon durch. Ich glaube auch an den Sieg der Niederlande. Ich sage 0-2. Dann ein Team um 18 Uhr, Oliver, von dem Österreich immer Albträume bekommt, weil wir gegen Dänemark in den letzten Jahrzehnten immer schlecht gespielt haben. Slowenien kann ich nicht einschätzen. Hast du ein Gefühl in dieses Spiel und wie würde sich dieses Gefühl in Zahlen ausdrücken?
Ich habe nur ein Zahlengefühl, weil ich jetzt nicht beide Teams irgendwie runterrasseln könnte. Und mein Zahlengefühl ist 1-2 Slowenien gegen Dänemark.
Andreas?
Tja, über Slowenien weiß ich noch viel zu wenig, deswegen tue ich mir das schwer und gebe jetzt mal so ein 1-0 für Dänemark hier als Tipp ab.
Ja, ich habe in mein Tippspiel noch nicht reingeschaut, aber ich hoffe, dass ich 2-0 Dänemark getippt habe. Und dann,
schau lieber nochmal rein.
Ja, und dann endlich der erste Auftritt einer Mannschaft mit Unterschiedsspielern. Und zwar mit mehreren Unterschiedsspielern. Das ist England um 21 Uhr gegen Serbien am Morgen. Jetzt fange ich mal an. Ich glaube, die Engländer, ich habe die Serben gesehen, als sie in Wien gespielt haben gegen Österreich, da ganz unglücklicher Spielverlauf, aber die Serben sind nicht schlecht. Ich glaube, England wird morgen mit Glück ein 2-2 erreichen. Oliver.
Holla. Andreas.
Du willst es erstmal an mich weitergeben. Also Serbien ist tatsächlich.
Jetzt mache ich mal den letzten.
Ziemlich gut besetzte Mannschaft im Offensivbereich. Da haben sie Milinkovic-Savic, der allerdings die letzte Saison in, ich glaube, Saudi-Arabien gespielt hat. Das heißt, da weiß ich nicht, wie der derzeitige Fitnesszustand ist. Und zwei gute Stürmer mit Vlahovic und Alexander Mitrovic. Also da können die schon vielen Leuten Probleme bereiten. Ab dem Weg Richtung eigenes Tor sind sie, glaube ich, nicht ganz so gut. Könnte gegen die Engländer ein Problem werden, die ja ihre Stärken im vorderen Bereich haben. Aber ich denke, das ist tatsächlich ein guter Test für England, bei dem ich auch einen knappen Sieg für England sehe.
Oliver, das Schlusswort gebührt
dir. Und zwar wie?
2-1.
Ja, also ich meine, ich habe das Spiel kommentiert, Österreich gegen Serbien. Und ich muss sagen, da war von Vlahovic nicht viel zu sehen, vor allen Dingen nicht in der ersten Hälfte. Und ich habe eher das Problem, Jens, du hast es ja auch gesehen, das sind schon ein paar ganz gute Einzelkönner bei den Serben. Ich habe nur die mannschaftliche Klarheit nicht gesehen in dem Spiel. Dazu Milinkovic-Savic als der Keeper, der natürlich auch große Momente haben kann, aber durchaus auch mal einer ist, der mal einen Ball durchlässt oder nach vorne abprallen lässt. Also der ist auf jeden Fall auch überwindbar. Und deswegen, weil mich das alles nicht ganz so überzeugt hat, in Teilen natürlich immer wieder gut aussieht, völlig klar. Sie sind kopfballstark da vorne auch, logisch. Aber ich denke, Vlahovic wird aus dem Spiel genommen von den Engländern und dann bleibt so irre viel nicht mehr. Deswegen gewinnt England 3-1.
Ich wollte nur ganz kurz anmerken, falls wir jetzt jemanden verwirrt haben, die haben zwei Milinkovic-Savic, der Torwart und der Zehner, und das sind Brüder. Ne? Also,
okay. Also Andi, du hörst heute nicht zu, habe ich den Eindruck. Ich habe genau gesagt, der Torwart Milinkovic-Savic. Ja, da musst du dann schon ein bisschen hinhören. Vorher sagt er noch irgendwas, dass ich irgendwas nicht gesagt hätte. Ich glaube, wir müssen uns noch erstmal wieder ein bisschen aneinander gewöhnen. Nein, Schmarrn. Aber schön, dass du da nochmal doppelt drauf schaust.
Milinkovic-Savic.
Will ja nur unsere 12.
Sicherheitshalber.
Sicherheitshalber. Meine Herren, Dankeschön, und genau darüber wollen wir dann morgen sprechen.
Das war Euro fast täglich. Der Versuch einer Extravaganza von sportradio360.de zur Frühsommerfabel zwischen München und Hamburg. Aber warum eigentlich nicht auch Kiel? Egal, morgen geht es hier vielleicht weiter. Ganz sicher aber am Donnerstag um 17 Uhr in der Big Show von sportradio360.de.